Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judy Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der WU Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Philosophin, Autorin und Public Speakerin Amani Abuzara, einer der bekanntesten Referentinnen zum Thema antimuslimischer Rassismus in Österreich. Sie hat ein neues Buch geschrieben mit dem, wie ich finde, sehr schönen Titel Ein Ort namens Wut, das erschienen ist beim besten Verlag von allen, nämlich Krämer Scheriau. Und sie zeichnet in diesem Buch eine emotionale Landkarte der Marginalisierten. Sie sieht Wut als eine Art Kraftzentrum, zu dem aber nicht alle gleichermaßen Zugang haben. Herzlich willkommen, liebe Amani, schön, dass du heute mein Gast bist.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Liebe Amani, am Anfang eine Frage, die ich selber auch immer wieder als Autorin gestellt bekommen habe und die ich eigentlich sehr schätze, weil es mir erlaubt, den Leserinnen und Lesern einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Nämlich die Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Buch? Wie ist so die Entstehungsgeschichte gewesen? Und was mich persönlich noch gerade bei deinem Buch sehr interessieren würde, warum dieser Titel Ein Ort namens Wut? Also diese räumliche Verortung der Wut fast schon als etwas, was einem zugänglich ist oder eben auch vielleicht weniger zugänglich gemacht wird.
Ich glaube, es gibt mehrere Antworten, also warum dieses Buch, warum dieser Titel. Im Wesentlichen ist es so, dass mich das Thema Rassismus schon seit längerem begleitet, leider. Und vor allem auch die Reaktion darauf, nämlich wütend zu sein. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, das ist nicht nur ein Thema, das mich etwas angeht oder das mich berührt, beschäftigt, sondern ganz viele Menschen da draußen, viele Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, die marginalisiert sind. Und mir ist dann nach und nach aufgefallen, dass ein Aspekt da eher mehr in den Hintergrund gerät, nämlich dieser Aspekt der Emotionen. Was macht das mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind? Was macht das mit Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit, in ihrer Komplexität? Und nicht nur dieser Aspekt von, man bekommt nicht den Job, den man sich wünschen würde oder wo man sich bewirbt, man bekommt die Wohnung nicht, weil man diskriminiert wird. Man ist im Bildungsbereich schlechter gestellt, sondern auch diese emotionale Seite, dass das nicht so ganz ausgeleuchtet ist, vor allem in der Literatur zu Antirassismus. Und das hat mich so nach und nach begleitet, aber auch beschäftigt. Da ist eine Lücke. Und für mich war das ein Bedürfnis, diese Lücke, ich würde jetzt nicht sagen zu füllen, aber zumindest da auch noch einmal das Thema ein bisschen aufzumachen und zu sagen, es sind nicht nur Emotionen generell, sondern wirklich auch die Wut. Und auch dieser Titel, ein Ort namens Wut, das konkret aufzuzeigen, es ist ein Ort, an dem man sich befindet, ein Platz, wo man aber auch hingeschoben wird, wenn einem gewisse Dinge verwehrt werden in der Gesellschaft, sich mit Leichtigkeit durchzunavigieren oder man immer wieder auf Hürden stoßt. Und dass es aber zugleich auch ein Ort sein kann, wo sehr viel Energie drin steckt und wo man von da aus auch handeln kann. Also denn Wut ist auch so ein Stück weit, es ist mir nicht egal, deswegen bin ich wütend, ich bin unzufrieden und ich würde es gern ändern.
Ein aktivierendes Gefühl, wie man oft sagt, nicht? Also das Gegenteil von Apathie oder Lethargie, das ist ja häufig eher das Empfinden von, ich weiß nicht, Trauer beispielsweise, wo man sich wie gelähmt fühlen kann. Aber die Wut ist schon irgendwo etwas, was einen aktiviert und was einem zum Handeln, zum Agieren oder zum Reagieren anleitet. Also es gibt ja auch diesen Ausspruch, das ist lustigerweise eine schöne Querverbindung zwischen unseren beiden Büchern. Ich beginne ja mein Buch damit, mit diesem viel zitierten aktivistischen Slogan, if you're not angry, you're not paying attention. Und das kommt mir also mit Blick auf europäische Grenzpolitik, war das vor allem gemeint, wo ich tatsächlich glaube, dass ein bisschen die Aufmerksamkeit, nämlich aus Sicht der Mittel- und Westeuropäer fehlt. Aber ich habe mich da auch beim Lesen deines Buches sehr daran erinnert gefühlt. Also auf der einen Seite, es fehlt offenbar der sogenannten Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft bisschen der Wut dafür, was da eigentlich passiert mit, würde ich sagen, nicht mal mehr einer Minderheit in der Gesellschaft. Also ein Viertel der österreichischen Gesellschaft hat sogenannten Migrationshintergrund. Das ist ja keine Minderheit, genauso wie Frauen ja auch keine Minderheit sind. Aber da fehlt auch irgendwo die Wut. Und gleichzeitig aber kommt mir vor, man gesteht es Mitgliedern oder als solche wahrgenommene Mitglieder der Dominanzgesellschaft eher zu, dann wütend zu sein. Also auch die Wut für sich als Ort zu beanspruchen. Und auf der anderen Seite, aber wenn du eine Person of Color bist, sehr häufig gibt es ja dann fast diese absurden Klischees, Angry Black Woman, nicht? Das ist so ein klassisches Meme fast schon geworden. Was so ein bisschen kommt mir vor, auch diesen Nebeneffekt hat, man schiebt das so ab und weg, man schiebt es auch fast schon ein bisschen ins Lächerliche durch diese Überzeichnung solcher Stereotype und negiert dadurch dieses Schmerzempfinden, das sehr häufig vor der Wut steht. Also weil ich einen Schmerz erfahre, weil ich Ausgrenzung, Ablehnung erfahre, bis hin zu, wie du gesagt hast, meinen Job nicht bekomme, Wohnung nicht bekomme, wie auch immer, oder auch Menschen zu Tode kommen aufgrund von rassistischer Erfahrung, dass das eigentlich der Beginn dieser Wut ist. Und das wird dadurch, finde ich, so ein bisschen, der Blick wird da fast schon bewusst darauf verstellt, indem man es ins Lächerliche oder ins Überzeichnete hinzieht.
Ja, und das ist tatsächlich ein Problem, weil dann die Gefühle werden nicht ernst genommen. Oder wenn einem etwas widerfährt, Rassismus, und man beschwert sich darüber oder man versucht klar aufzuzeigen, dass hier eine Grenze überschritten worden ist, dann kommen oft genau diese Aussagen, jetzt sei nicht so sensibel, so war das ja nicht gemeint, oder wie du auch sagst, es wird ins Lächerliche gezogen. Und das Problem ist nicht nur, dass einem hier Unrecht getan wird, sondern auch, dass man nach und nach vielleicht auch ein Stück weit verlernt oder angelernt bekommt, auf die eigenen Gefühle nicht zu hören. Habe ich vielleicht wirklich übertrieben? War ich jetzt echt übersensibel? Obwohl der Grund und die Reaktion darauf auf Rassismus sehr berechtigt ist. Also sich nämlich davon abgrenzen zu wollen und klar zu sagen, hey, ich bin wütend, ich möchte so nicht behandelt werden. Und Wut ist so eine Emotion, ist so ein Gefühl, das uns klar aufzeigt, wenn eine Grenze überschritten worden ist. Wenn jemand mit uns in einer Art und Weise umgeht, die uns nicht gut tut oder die dem eigenen Sein nicht entspricht. Und die Reaktion kommt dann so unvermittelt und sehr schnell, die dann auch eine wichtige Information für uns ist, dann nochmal genauer hinzuschauen. Warum bin ich wütend? Was ist da gerade passiert? An welchen Ort wurde ich vielleicht geschoben, wo ich mich gar nicht selbst verorte? Und dann aber zu sagen, das zu bagatellisieren und zu sagen, naja, das ist jetzt wieder hysterisch, und das verunsichert auch. Also natürlich macht das noch mehr wütend, aber ich kenne auch viele Menschen, und wir kennen das ja auch aus der Frauenforschung, dass man dann auch so an sich selbst zu zweifeln beginnt und ein Stück weit auch die eigene Wut abstellt oder beginnt das zu limitieren oder zu reduzieren und dann weniger auf das hinhört und man sich weniger mit diesen Ursachen beschäftigt, warum sind wir denn wütend. Und zum anderen wird es aber Menschen zugestanden, der Dominanzgesellschaft, die mit den sogenannten WutbürgerInnen, und da gab es die Corona- oder ImpfgegnerInnen, und die dann auf die Straße gingen, wo das für mich dann schon so ein Thema wird, dass eine Emotion zu einem Privileg wird. Also wo Wut dann nicht allen gleichermaßen zugestanden wird. Und also WutbürgerInnen werden auch als die besorgten BürgerInnen bezeichnet, deren Sorgen gilt es ernst zu nehmen, deren Emotionen gilt es ernst zu nehmen. Das geht sogar so weit, dass sich das halt niederschlägt in die Politik und da einen Widerhall findet. Aber viele andere Menschen, sage ich jetzt einmal, die auch als anders markiert und anders gelesen behandelt werden, da findet die Wut nicht diesen Raum oder darf sich nicht ihren Weg bahnen, und deren Sorgen werden nicht ernst genommen.
Mhm. Deren Sorgen werden gar nicht als legitime Sorgen oft wahrgenommen.
Genau.
Nicht, ne? Also sind wir auch bei der Frage von nicht nur Wut, sondern dieses Ängste wahrnehmen und so weiter. Auch das ist ja so ein ganz schwieriger Komplex, weil wir sprechen jetzt aus meinem Feld abgeleitet, beim Thema Flucht und Asyl fast ausschließlich über die damit verbundenen Ängste der aufnehmenden Gesellschaft. Aber was für Ängste Menschen, die nach Europa ankommen oder überhaupt erst ankommen versuchen, ausstehen müssen und welchen Gefahren sie sich aussetzen, das wird in der Debatte komplett ausgeblendet, nicht? Und ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Aspekt bei all dem ja nicht nur ist, dass sozusagen die Wut nicht da sein darf, sondern im Extremfall sich vielleicht sogar nicht ans Außen richtet, sondern ins Innere hineinrichten kann. Also im Extremfall, und das ist gerade bei Frauen meines Wissens noch einmal stärker ausgeprägt als bei Männern, die halt tendenziell so sozialisiert sind, dass sie schon eher nach außen treten, aktiviert sind, ins Handeln kommen, aber Frauen sehr schnell dann auch solche Dinge internalisieren. Und das kann natürlich auch ganz massive gesundheitliche Folgen haben. Ich glaube, es gab erst vor ganz kurzem eine Studie der Med-Uni, die mal wieder, es gibt ja schon mehrere, gezeigt hat, dass Erfahrung von Rassismus und Ausgrenzung körperliche Folgen hat, also psychische und körperliche Folgen, die sich auch organisch messen lassen tatsächlich. Und das sind Themen, wo man, glaube ich, wer jetzt wirklich diese materielle Realität braucht, dieses Messbare, wo es eigentlich nicht mehr möglich sein sollte, das abzutun als sei nicht so empfindlich oder bild dir das nicht ein oder der meint das ja nicht so, sondern dass das wirklich messbare, greifbare Auswirkungen hat. Nämlich, würde ich sagen, nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf den Zusammenhalt in der gesamten Gesellschaft.
Ja. Was kränkt, macht krank, hat die Autorin Heidi Kastner geschrieben und ich finde, das trifft das so gut. Also, weil Rassismus kränkt, ausgeschlossen zu werden kränkt, nicht ernst genommen werden kränkt und das macht krank auf lange Sicht. Und also man beginnt dann eigentlich so die eigene Wut, wenn sie nicht diesen Platz bekommt, dass man wird dann irgendwo auch ein Stück weit ruhiger oder es kehrt sich nach innen und kippt in die Trauer oder in eine gewisse Frustration, man ist enttäuscht und man fährt dann auch vom Energielevel herunter. Und dementsprechend ist das dann natürlich auch etwas, wo man merkt, ich kann eh nichts verändern oder es ist sehr, sehr schwierig, etwas zu verändern, dass man die Energie dann da gar nicht so rein investiert. Und es kann dann tatsächlich auch zu Depressionen führen und zu anderen schwierigen psychischen Herausforderungen. Und bahnt man sich aber dann den Weg und sagt, okay, man möchte sich jetzt Hilfe suchen, man möchte sich da begleiten lassen, einen Heilprozess einleiten, kann es durchaus sein, dass man trotzdem nicht das Passende findet oder im Gesundheitssystem wieder Rassismus erfährt. Also das System oder die Menschen, die dir bei der Heilung helfen sollten, auch wieder rassistisch vorgehen oder einen ins Lächerliche ziehen oder gewisse Schmerzen nicht ernst nehmen. Und das ist leider halt auch, es gibt nicht so viele Studien dazu, aber es gibt doch einige, auch im deutschsprachigen Raum, die das belegen, dass es tatsächlich ein Problem ist. Also wir haben hier ein Problem, dass wir gesellschaftliche Umstände haben, die Menschen krank machen und zum anderen aber auch den Heilprozess, ich sage jetzt nicht verunmöglichen, aber ziemlich erschweren.
Wir haben jetzt schon viel über einerseits Rassismus gesprochen, das Verhältnis zu Wut umgekehrt. Und ich würde noch gern so eine dritte Variable hineinbringen, nämlich den Widerstand. Mhm. Das kommt mir nämlich vor, ist auch so ein ganz wichtiger Begriff in deinem Buch, weil du bleibst ja nicht bei der Problemanalyse stehen, was ich ja wirklich das Lohnenswerte und Wertvolle an deinem Buch finde, sondern da gibt es nämlich sowohl für Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, als auch, fand ich doch, als Mitglied oder Angehörige der Dominanzgesellschaft, da gibt schon Ableitungen, die man daraus ziehen kann für das tägliche Tun, für den Alltag. Und der Widerstand, das scheint mir so eine Komponente zu sein, wo du dich auch darauf fokussierst, nämlich wie kann man diese Wut im Idealfall in den Widerstand hineinleiten, kanalisieren.
Ich glaube, der erste Moment ist tatsächlich auch Wut bereits als eine Form von Widerstand zu verstehen. Also, dass ich mit meinem ganzen Sein, also auf einer, Wut ist auch sehr körperlich, also auch mit meinem Körper mir Signale gesendet werden, stopp, so nicht. Und man ist aber nicht nur eine individuelle Geschichte ist, sondern tatsächlich auch das herauskommt. Und ich glaube, die große Kraft ist auch in diesem widerständigen Element oder Element des Widerstands, dass es zu etwas Kollektivem wird. Dass man dann nach und nach bemerkt, hey, ich bin nicht alleine mit meiner Wut. Andere Menschen, die Rassismus erfahren, sind mit mir mitwütend. Menschen, die nicht betroffen sind, sind auch wütend, weil sie solidarisch sind, weil sie das nicht hinnehmen wollen, dass man in der U-Bahn angespuckt wird, wenn man Kopftuch trägt oder halt beschimpft wird oder was auch immer. Und da kann dann wirklich eine Bewegung daraus entstehen, wenn man sagt, man möchte das nicht weiter hinnehmen. Und Audre Lorde hat das, finde ich, so passend beschrieben, dass Wut dann zu einem reinigenden Moment wird. Denn jetzt psychologisch betrachtet hat Wut ja etwas Reinigendes für unseren Körper. Aber sie schafft diese Transferleistung, finde ich, ganz gut in ihren Schriften, wo sie auch nochmal aufzeigt, auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie diese Wut gesellschaftlich hier eine neu sortiert oder zumindest reinigt und klärt, Verhältnisse klärt, wer steht auf wessen Seite, sodass man da von dem Ort der Wut aus schon anders handeln kann, sich anders zusammensprechen kann, auch einen Ort schafft, wo man über seine Schmerzen sprechen kann und mitteilen kann, was ist einem widerfahren, und Menschen zuhören und sagen, mir ist es vielleicht nicht passiert, weil ich eine weiße Person bin und diesen Rassismus so nicht erfahren habe, aber ich möchte nicht, dass das weiter passiert und möchte mich an einem Heilprozess beteiligen oder an einem Zustand von Widerstand, wo man sagt, ich möchte das nicht hinnehmen. Und insofern ist das dann schon nochmal etwas, wo es wichtig ist, auf sich selbst hinzuhören und zu schauen, na, warum lösen gewisse Dinge bei mir Angst aus oder ein Unwohlsein, wenn ich jetzt das Gefühl habe, boah, das Thema Migration, Fremde, ich weiß nicht was, das ist eine sehr emotionale Geschichte. Also wo man teilweise, man kann noch so einen tollen Vortrag halten, man erreicht die Menschen auf der kognitiven Ebene nicht. Wo es sich dann wirklich lohnt zu schauen, was macht das emotional mit mir und die Arbeit bei sich selbst zu beginnen. Und ich sage halt immer recht gern, also man muss halt lernen, sich selbst auszuhalten, um das andere auszuhalten. Und weil oft ist es so, wenn man so das andere nicht aushält, dann hat das oft mit dem eigenen zu tun, dass man sich selbst nicht wirklich aushält oder die eigenen Brüche und Widersprüche und eigenen Ambivalenzen. Und deswegen, das schafft das schon ganz gute Möglichkeiten, würde ich mal behaupten, die Wut, dass sie uns überleitet in eine andere Form des Seins, in eine andere Form des Zusammenlebens.
Ja. Du zitierst ja im Buch auch die Schauspielerin Sophie Reuss, ich glaube, die ist ja Österreicherin sogar, genau. Die gesagt hat, Fremdenhass ist immer Selbsthass. Ja. Und das, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen pointiert formuliert, ja, aber im Kern trifft es ja sehr gut, was du jetzt da skizziert hast, nämlich dieses Hindeuten auf die Brüche im eigenen, dass man dann vielleicht gerne abschiebt aufs andere. Und es sind so, ich finde, dass man das nämlich einerseits im persönlichen individuellen Umgang sehr oft fast überdeutlich sehen oder spüren kann. Ja. Auf der anderen Seite aber auch in unserem gesellschaftlichen und politischen Umgang. Ein Beispiel, das ich oft bringe, sind so Phrasen wie eingewandertes Patriarchat beispielsweise, weil das hat ja die für die Dominanzgesellschaft bequeme Funktion zu sagen, wir haben das Problem Patriarchat und Ungleichberechtigung der Geschlechter gelöst. Ja. Dadurch schiebe ich das Problem auf die anderen. Es ist nicht mehr mein Problem. Es kommt von den anderen wieder mit herein. Aber eigentlich, wir sind davon befreit, nicht? Und dadurch kann ich natürlich alles Negative dorthin schieben, wegschieben von mir, mich selbst erhöhen eigentlich in meinem Status. Und das ist ja das Perfide auch an diesen Othering-Strategien, kommt mir vor. Und deshalb meine ich, dass in dieser Aussage, Fremdenhass ist eigentlich zu Ende gedacht, immer Selbsthass, sehr viel Wahres drinsteht. Zumindest, wenn es nicht wirklich Hass ist im tiefsten, dann ist es vielleicht eine Art von Übergehen, Übertünchen der eigenen Unzulänglichkeiten und Brüche in der Persönlichkeit oder in der Biografie, die man mitunter auch auf den anderen gerne hinprojiziert, um sie wegzuhaben von einem selbst.
Ja, ja, und am Ende ist es ja auch ein sehr schmerzhafter Prozess, wenn man sich da eingestehen muss, na hoppala, das Problem sind vielleicht gar nicht die anderen, sondern das Problem liegt bei mir, bei meinen Themen, im Inneren. Und man müsste sich eigentlich viel mehr mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich glaube, für viele Menschen ist das doch eine gewisse Herausforderung, sich diese Zeit zu geben, sich aber auch diesen Schmerz zu geben. Und ja.
Du beschreibst im Buch ja auch, dass du als Expertin für Umgang mit antimuslimischem Rassismus sehr häufig die Erfahrung machst, dass dir deine Expertise, deine Qualifikation, und ich habe ja eingangs erwähnt, du bist Philosophin, Autorin, Public Speakerin, sehr oft wirst du als Keynoterin angefragt, hast viele Veröffentlichungen, also man könnte das jetzt fast endlos weiterführen, die Liste. Also es ist ja evident, dass die Qualifikationen vorhanden sind, nämlich auch nach einem sehr strengen, würde ich sagen, weiß ich nicht, neoliberalen Raster einfach klar die Expertise da. Dass dir aber diese Expertise oft abgesprochen wird und dass du dann auf deine bloße Erfahrungswelt reduziert wirst, weil du halt Betroffene bist, Betroffene von Rassismus. Damit bist du auch schneller mal so ein Einzelschicksal irgendwie, Einzelfall, nicht? Das sind wir in Österreich schnell, wenn es um die Einzelfälle geht. Warum meinst du, passiert das gerade von Rassismus Betroffenen immer noch so oft, dass ihnen die Expertise abgesprochen wird oder dass gesagt wird, ja, das mag jetzt gut sein, was du in diesem Buch, in diesem Artikel, wie auch immer beschreibst, aber dir fehlt ja die notwendige Objektivität und Distanz zum Thema, weil du selber betroffen bist. Es geht ja ins genau andere auch, nicht? Also umgekehrt, das höre ich oft, ich darf dann wieder gar nichts sagen zum Thema Flucht, weil ich nicht betroffen bin. Also man kann dieses Argument ja beliebig in jegliche Richtung, sodass es halt gerade für einen passt, kommt man vor. Aber noch häufiger ist sicherlich dieses, du bist betroffen und deshalb fehlt dir die Objektivität, die Distanz, dieser rationale, nüchterne Blick und du bist vor allem nur mehr in der Erfahrungswelt verortet, aber nicht mehr in der Expertise, in diesem wirklich auch professionellen Blick auf das Thema.
Man macht es sich einfach. Ich glaube, wenn man das abtut, also es ist ein Einzelschicksal, das hast du vielleicht so erlebt, das ist ja nur bei dir so, dann bedeutet das, das betrifft ja nur die Amani, das betrifft ja nur eine Person oder die Person, die gerade spricht, die das gerade beobachtet, die das gerade kritisiert. Aber wenn man sich dessen bewusst wird und das ernst nimmt und versteht, das sind ganze gesellschaftliche Umstände, die so funktionieren und die geschaffen wurden, weil am Ende ist es menschengemacht, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir in einem rassistischen System leben, dann bedeutet das, wenn man das ernst nimmt und das nicht als Einzelschicksal abtut, dass das, dass wir einen großen Handlungsbedarf haben. Einen großen Handlungsbedarf und es einiges zu verändern gilt. Und man macht sich halt leicht. Das ist genauso wie mit dem Beispiel die hysterische Frau, die wütend ist. Denn Wut hat einen gewissen Kernpunkt und wenn man da genauer hinhört, würde man verstehen, warum sie wütend ist. Aber das absolut nicht, oh mein Gott, die ist ja so hysterisch. Man kritisiert nur das Äußere, die Form und konzentriert sich dann nur mehr darauf und weniger auf die Gründe. Und ähnlich ist es bei die Betroffene, die eine Person, die über Rassismus spricht, das kritisiert, das empfindet sie halt so. Und das kann man leichter abtun, leichter auf die Seite schieben, wie wenn man sich tatsächlich damit mit dem Kern auseinandersetzt und versucht zu verstehen, was sind denn die Mechanismen dahinter? Was gilt es denn zu verändern? Und wo liegen vielleicht auch die eigenen Anteile? Also wenn man es auf einer individuellen Ebene wieder runterbrechen möchte, wo ist man dann vielleicht selbst die Rassistin, wo man sagt, ja, mit Rassismus, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Also viele fühlen sich dann auch irgendwo selbst angegriffen und schieben das dann von sich, indem sie das halt dann wieder da lassen möchten bei der Person, die das halt kritisiert, nämlich du bei dir individuell.
Und gleichzeitig auch diesen objektiv ist immer so ein schwieriges Wort, aber diesen vielleicht übergeordneten Blick absprechen, ja, weil in dem Moment, wo ich subjektiv ganz tief drinnen bin, und das ist weiterhin, wie ich finde, eine Fehlannahme, die kulturell sehr stark hier verortet ist, dass es einen Widerspruch gibt oder eine Dichotomie zwischen persönlicher Erfahrung auf der einen Seite und einer Analyse der Situation auf der anderen Seite. Und ich denke, beides ist möglich und beides soll und darf sogar sein, weil ja das Erleben, die Gefühle in der Situation eine wichtige Ebene des menschlichen Erklärungssystems sind, ja. Also das heißt, wir nehmen ja auch die Welt durch die Gefühle, die wir ihr entgegenbringen und die sie in uns hervorruft, wahr. Und wir würden uns da einer ganz wichtigen Dimension der menschlichen Wahrnehmung entziehen, auch für die Analyse nämlich entziehen, wenn wir uns davon abkoppeln. Man muss sagen, dass natürlich die gesamte westliche Wissenschaftstradition das sehr lange getan hat und sich das nur sehr schleichend, wenn überhaupt, ändert. Aber ich sehe das tatsächlich als ein großes Thema, dieses vermeintlich rein kognitive und alles affektive, emotionale soll am besten gar nicht da sein oder muss durch ganz absurde methodologische Herangehensweisen möglichst weggedrängt werden, so als wäre das nicht zulässig als Teil der menschlichen Erfahrung, wie wir einfach in der Welt sind und uns selbst verorten.
Das stimmt. Und dabei geben uns Emotionen ganz, ganz wichtige Hinweise. Also sie geben uns auch Informationen über einen gewissen Zustand. Und das genauso halt seine Berechtigung hat und das ernst zu nehmen, das erlebe ich auch immer wieder, dass es so eine gewisse Dichotomie ist, so im Entweder-Oder. Beides zugleich ist schwierig zu vereinbaren, aber es schafft natürlich nochmal einen neuen Zugang zu verstehen, dass Emotionen sind Informationen und auch diese sind wichtig, auch wichtig fürs Navigieren unseres Lebens, auf einer individuellen Ebene, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene.
Mir kommt vor, ein bisschen wird das ja mittlerweile aufgebrochen. Es gibt ja auch sowas wie diesen Affective Turn, also die affektive Wende, könnte man es übersetzen auf Deutsch, in diversen wissenschaftlichen Disziplinen. Also so ein wenig macht sich das bemerkbar, aber im Großen und Ganzen sind die Strukturen meiner Erfahrung nach immer noch sehr starr tatsächlich. Und man muss immer noch ganz massiv argumentieren, warum denn eine Form der Emotionalität oder des Getragenswerdens durch Emotionen etwas ist, was nicht nur seinen Platz haben darf, auch in der wissenschaftlichen Analyse, sondern diese sogar bereichert tatsächlich. Und dass diese Abkoppelung eines wesentlichen Anteils des Selbst und der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin ist ja auch immer verortet, kulturell, sozial, historisch, geografisch in dieser Welt, dass diese Abkopplung, dieses vermeintliche Vakuum, was man da künstlich schaffen will, dass das im Grunde ja gar nicht funktioniert. Eher, finde ich, ist die Gefahr, dass man dann so tut, als gäbe es diese Verortung nicht, als gäbe es diese emotionalen Anteile in uns allen nicht. Und das würde bedeuten, man reflektiert nicht offen darüber. Und das finde ich eigentlich noch gefährlicher, als den einfach wahrzunehmen, anzunehmen und auch da sein zu lassen. Und einfach, wie du es richtig sagtest, so als Art, das ist eine Art anderer Datensatz, der auch noch da ist und der halt immer reinkommt. Ja,
ja, und ich finde das halt das Spannende, diesen Zugang aus der interkulturellen Philosophie. Also das war wirklich auf der wissenschaftlichen Ebene, diesen Zugang in meiner Studienzeit mitzubekommen, war sehr bereichernd zu verstehen, dass ein Teil der Wissenschaftlichkeit auch ist, den Standpunkt zu klären, von dem aus man Forschung betreibt, von dem aus man referiert, man schreibt, nämlich mal darzustellen. Und das ist eigentlich der Klassiker, oder? Wenn man jetzt die wissenschaftlichen Arbeiten anschaut, dass man mal definiert, von welchen Konzepten man ausgeht, welches Theoriegebäude, welches Theoriegerüst. Und insofern aber auch so das eigene, die eigene Verortung, auch das nochmal darzulegen. Und ich glaube, je transparenter das ist, umso leichter ist es nicht nur für das Außen nachzuvollziehen, sondern auch für das eigene, das nochmal zu verschieben. Umso gewillter ist man vielleicht auch, die eigenen Standpunkte zu verschieben oder kritikfähiger zu sein und zu verstehen, dass es hier eine gewisse Dynamik ist, weil man sich ja selber auch immer wieder in einem Prozess der Veränderung befindet, des Wachsens im Idealfall. Und dass das eigentlich kein Einbußen der Wissenschaftlichkeit ist, sondern man dem viel mehr gerecht wird.
Ich finde, es zieht einfach noch eine zusätzliche Ebene eigentlich ein. Ja? Aber wie du richtig sagst, es wird viel zu wenig getan. Also in den Naturwissenschaften meines Wissens kaum oder gar nicht. Da ist ja noch die Idee derjenige, der diesen, Large Hadron Collider oder diese Pipette da führt oder irgendwas wo hineingibt, der ist ja eine unsichtbare Hand, eine absolut neutrale Instanz, was ja nicht stimmt, weil all das hat ja auch eine materielle Realität. Also die Tatsache, ob dieses Labor gefördert wird oder nicht mehr gefördert wird, ob diese Ressourcen vorhanden sind oder nicht, ob die Person mit ihren eigenen Vorstellungen der Welt an das herangeht, das sieht man ja ganz deutlich, wie dann auch die Interpretation der Daten davon abhängt. Ich finde, ein bisschen stärker ist es vielleicht schon in den Sozialwissenschaften spürbar, dass sich da was tut und dass die Menschen sich besser und genauer beschäftigen mit der Tatsache, dass sie im Grunde ja nie wirklich neutral sein können, im radikalsten Sinne, weil sie halt immer auch verortet sind in einer ganz konkreten Realität und nicht in so einem vermeintlichen Vakuum über den Dingen schweben. Und vielleicht sukzessive beginnt da auch was aufzubrechen, das kommt mir schon so vor. Und ich glaube, somit hat dein Buch auch wahnsinnig viele wichtige Ableitungen fürs generelle Wissen schaffen, nämlich nicht nur in der Wissenschaft streng genommen, sondern auch in diesem weiteren Feld von Wissensarbeit. Also was heißt das Wissen und warum ist emotionales Wissen vielleicht auch so wesentlich? Und da ist halt gerade die Wut wiederum, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiges Vehikel, wie du es immer und immer wieder schreibst im Buch, dieser Zugang dazu, der etwas Neues eröffnen kann. Das fand ich einfach wirklich wertvoll beim Lesen, und das habe ich auch ganz stark für mich mitgenommen. Ja. Weil immer selber, man kennt natürlich selber in unterschiedlichen Situationen, manchmal sind es leider Banalitäten, die einen grantig machen, man ist auch sehr schnell versucht, das sofort wegzuhaben. Das darf dann ja gar nicht sein, man soll ja nicht reizbar sein, grantig sein, wütend sein, gerade als Frau und als marginalisierte Person sicherlich noch mehr, denke ich. Man will es schneller mal weg. Und ich finde, dein Buch ist auch so ein bisschen ein Plädoyer dafür, kam mir vor, das auch mal sein zu lassen. Und dieses nicht sofort wegschieben.
Ja, genau. Also ich glaube, ja, vielen Dank. Also das bringt es schon im Wesentlichen auf den Punkt. Und dass man da auch ein Stück wieder zurückfinden muss. Also weil wir es gesellschaftlich ja anders gezeigt bekommen haben, also weil es nicht unbedingt so erwünscht ist, dass man da genauer hinhört. Und das heißt auch, es ist eine Übung, also sich da wieder hineinzufühlen, hineinzudenken. Und ich habe einige, die mir gesagt haben, boah, wütend, die Emotionen empfinde ich selten, eher bin ich gleich traurig, ich beginne zu weinen. Und das fand ich dann auch interessant, also dass nicht alle, also dass man diesen Zugang zur Wut auch verlernen kann, weil es einfach nicht so gern gesehen wird, akzeptiert wird. Und vor allem als Muslimin wird das sehr schnell mal als bedrohlich aufgefasst. Und wer möchte schon gern als Gefahr aufgefasst werden? Deswegen beginnt man dann auch, das wieder ein bisschen zu minimieren. Aber und ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, dass Wut als sehr negativ verstanden wird, als etwas Destruktives. Ja, heißt das jetzt, wir sollen jetzt unsere Wut komplett rauslassen und rumstreuen, alles zerstören, bekomme ich sehr oft gefragt.
Aggression, nein, dann gleich,
genau,
als Ableitung. Ja. Mhm.
Aber ich glaube, ich finde das so interessant, also warum verknüpft man sofort eine Emotion mit Aktion? Also es geht doch auch mal darum, das einfach mal hinzuhören, also diesen Raum auch für sich mal stehen lassen zu können, bevor die Reaktion kommt. Also bevor man in die Aktion geht, zuerst mal schauen, was bedeutet das? Was sagt mir das? Wie möchte ich jetzt mit dem Gefühl umgehen? Und nicht sofort wieder ins Tun und ins Handeln. Und alleine das schafft schon, wenn wir allein da schon hinkommen, verändert das schon einiges, weil viele kommen dann nicht einmal hin, dass sie überhaupt diese Emotion zulassen können. Und dann kann man immer noch schauen, also was heißt das in weiterer Folge? Und Wut hat ja auch nicht nur einen destruktiven, sondern auch einen konstruktiven Anteil, also einen, der uns halt energetisiert, der uns ins Handeln bringt und ist auch ein Stück weit irgendwo ein Versprechen, weil wenn ich wütend bin, heißt es, mir ist das nicht wurscht. Das ist mir nicht egal. Ich hätte gern, dass es anders ist. Es ist irgendwo auch so ein Versprechen an, es könnte anders sein. Und die Wut schafft diese Energie oder setzt diese Energie frei, dass ich das nutze. Es wäre ein Potenzial da, ob ich es dann mache oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber es ist so wie ein Fenster, das sich da öffnet. Und ich glaube halt, ich glaube wirklich, dass das gesellschaftlich gesehen uns auch voranbringen kann.
Ich fand das sehr schön, was du gesagt hast, das ist mir nicht egal, weil ich finde, gerade auf der gesellschaftlichen Ebene heißt das, mir ist auch diese Gesellschaft, dieses Wir und dieses Miteinander noch nicht komplett egal, weil es hat das Potenzial, mich wütend zu machen. Das heißt, es geht mich was an. Ich bin emotional invested, würde man auf Englisch sagen. Ja, ich habe da noch einen Beitrag zu leisten. Ich sehe mich dann auch als Teil des Ganzen. Und genau deshalb hat es diese Macht über mich, ja, kann man sagen, mich wütend zu machen, weil es aber auch bedeutet, ich möchte, dass sich was verändert. Ja. Also das fand ich sehr schön. Ja. Weil man könnte sagen, wenn mir das alles komplett egal ist, ich in eine totale Gleichgültigkeit geraten bin, dann hast du gar nicht mehr die Macht über mich, mir irgendeine Emotion von außen angedeihen zu lassen. Ja. Nichts triggert mich dann mehr, weil es mir so absolut gleichgültig ist.
Genau. Ja. Aber das, man könnte jetzt sagen, na, ist doch super eigentlich, oder? Also wenn man dann ganz so diese stoische Ruhe und, aber das ist halt nicht damit gemeint, sondern es ist eigentlich ein trauriger Zustand. Mhm. Es ist ein gesellschaftlich gesehen ein trauriger Zustand, aber auch individuell sehr traurig. Also wenn man da gar nicht mehr diese Motivation hat oder das Gefühl von Zugehörigkeit hat. Da geht es ja nicht nur um, boah, ich möchte unbedingt dazugehören zu der weißen Dominanzgesellschaft, sondern ganz generell, also dass man ein Teil von etwas ist glaube ich schon sehr, sehr wichtig und setzt viel Lebensfreude auch frei. Aber wenn man dann zu diesem Zustand kommt, wo man sagt, na, das ist mir auch schon wurscht, dann ist das kein guter und kein gesunder Zustand, in dem, ich glaube, Menschen auch nicht unbedingt gerne sind.
Und politisch, gesellschaftlich betrachtet, woraus würde sich dann das Momentum zur Transformation ergeben, wenn so viele einfach aussteigen und sagen, es ist mir gleich, ich bin gleichgültiger, ich habe da jetzt überhaupt nicht mehr Stake in the game, würde man sagen, also ich bin da überhaupt nicht mehr drinnen, mich geht das alles nichts an, weil wo kommt denn dann diese kritische Masse her, die den Wandel voranbringt? Ja? Das ist ja auch bei vielen unterschiedlichen Ausprägungen des politischen Aktivismus, ganz aktuelles Beispiel sind sicherlich die Klimaaktivisten der letzten Generation, die ja auch von einer gewissen Wut angetrieben werden, im positiven Sinn. Ja. Also wenn die komplett lethargisch werden und sagen, bringt sich eh alles nichts mehr, dann glaube ich, hätten die nie im Leben diese Kraft, und da braucht schon eine gewisse innere Kraft und Stärke, sich da an die Straße zu picken und sich dieser Gewalt und Aggression der Autofahrer auszusetzen. Und es zeigt aber, sie glauben noch daran. Sie glauben, dass die nicht einmal sogar, dass die Natur retten, sondern eigentlich die Zivilisation retten und dass diese rettbar ist. Und dieses noch irgendwie drinnen sein in dem Ganzen und dazugehören wollen und auch daran glauben, dass ein anderes, idealerweise ein besseres Leben möglich ist. Ich finde, das steht hinter vielen Formen von Aktivismus, die wiederum auch von Wut getragen sind, ja, aber die halt entsprechend kanalisiert werden muss, ja, wie du sagst.
Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass Aktivismus ohne Hoffnung gar nicht denkbar ist. Also das ist so, das, was uns trägt, das ist auch eine Form der Emotion und die gar nicht so weit weg von Wut ist, meiner Meinung nach. Weil viele so, boah, ein Ort namens Wut, weil wie kommst du jetzt auf das und das ist ja voll negativ und nein, also
aber wenn man nicht gar nicht, nämlich tatsächlich auch nicht vom Titel lustig.
Ja, interessant. Na doch, kamen dann schon einige Rückmeldungen und ich denke mir, wenn man es also hoffentlich dann zu Ende gelesen hat, ist dann doch irgendwo so ein Hoffnungsschimmer oder ich sage halt auch gern so ein Gefühl von Sehnsucht nach einer gewissen Utopie, ein Ort des Werdens, der noch nicht ist, aber sein kann, werden darf. Und ich glaube auch im Bildungskontext, also wenn man da unterwegs ist, es geht gar nicht anders ohne diesen, ja, ohne einer gewissen Hoffnung. Also so, dass man auch weiß, also mit diesem inneren Auge auch schon so diese Gewissheit hat, hey, es kann anders werden. Auch wenn es nicht jetzt ist oder auch nicht in der nächsten unmittelbaren Zeit. Wir sind Wesen, die sich entwickeln, die miteinander wachsen, lernen. Und das, was ich mir immer wieder so in Erinnerung rufe, ist diese Grenzen, so dieses an nach außen geschoben zu werden oder die Grenzen, die gezogen werden, die können noch ganz woanders verlaufen. Und das ist etwas menschengemacht, das ist etwas Konstruiertes ist. Und daher ist es auch etwas, was nicht in Stein gemeißelt ist. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viel Bewegung. Aber die Bewegung braucht es auch in den Köpfen. In den Köpfen und so, dass man auch lernt, die Bewegungen und Regungen des Herzens zu verstehen und das auch tatsächlich als eine Quelle des Wissens zuzulassen, als eine Quelle der Veränderung zuzulassen.
Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz jetzt gewesen, die Regungen des Herzens zuzulassen. Ich finde tatsächlich, dass deinem Buch wirklich gelingt, nicht nur diese Regungen des Herzens selber zu spüren, sondern die noch einmal stärker in Schwingung zu bringen. Ja. Und ich selber habe jetzt, außer dass ich eine Frau bin, aber mittlerweile ist ja das, selbst das nicht mehr so stark marginalisiert, ich habe sonst keine Marginalisierungserfahrungen, aber ich habe auch als Mitglied der Dominanzgesellschaft unglaublich viel aus diesem Buch gezogen, nämlich einerseits, wie verorte ich mich selber in einer pluralistischen, offenen Gesellschaft, die ich idealerweise bewahren will? Ja? Und wie gehe ich aber auch mit Fragen von Wissensgenerierung, von Aktivismus, von Transformationskampf um? Und welche Rolle können da die Emotionen spielen? Also ich kann es wirklich nur allen Zuhörern noch einmal ans Herz legen. Es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Es liest sich auch unglaublich flüssig, weil ich habe jetzt den Eindruck, wir haben uns in sehr lichte Sphären da bewegt. Es klang vielleicht manchmal ein bisschen schwer und nüchtern analytisch, aber es ist einfach sehr, es hat eine sehr schöne Prosa auch, die es trägt. Ja. Also man kann wirklich auch gut so einzelne Stellen in sich nachklingen lassen, da hat einfach viel resoniert. Und ich glaube, es ist ein Buch, das auch sehr gut dieses Momentum des Jetzt sehr gut trifft, wo es ja genau darum geht, schaffen wir noch diese letzte Transformation? Man muss ja jetzt nur die Zeitung aufschlagen oder Teletext öffnen oder orf.at aufmachen und man ist einfach überwältigt von der Flut an Negativnachrichten und multiplen Krisen, die uns umgeben. Und genau da bräuchte es aber so einen Ansatz, der aus dem wiederum, finde ich, dann auch was Positives herauszaubert. Also ich finde, dir ist es sehr gut gelungen, das Positive einzubringen.
Ja, vielen Dank, Dankeschön. Also das ist ein sehr wertvolles Feedback, das nehme ich mir gern mit. Danke.
Vielen Dank, lieber Mani, dass du mein Gast warst.
Danke für die Einladung.
Und vielen Dank euch wieder fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.